Nun darf ich Sie heute Morgen alle grüßen. Ich habe zuerst gedacht, ich muss Sie bedauern, da Sie noch keinen Urlaub haben. Vielleicht sind Sie heute Morgen ganz glücklich, dass Sie nicht irgendwo unterwegs sind auf einem Campingplatz in der Kälte und frieren. Aber das, was uns heute Morgen zusammenführt, ist die Gegenwart Jesu. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wir wollen miteinander das Lied 583 singen. Alle fünf Verse, 583. Früh am Morgen, Jesus geht. Herr Jesus Christus, wir dürfen jetzt in deiner Gegenwart stehen. Und wir kommen so heraus aus unserer ganzen vertrauten Umgebung. Und unsere Augen sind immer nur auf das Sichtbare gerichtet. Da öffne du uns die Augen des Glaubens, dass wir jetzt dich erkennen können, den Herrn der Welt, deine Größe und Macht und deine große Liebe zu uns. Wie oft bist du uns nachgegangen und hast uns gesucht? Und mit wie viel Geduld hast du uns begleitet? Und wenn wir vor dich treten, dann wird uns so viel bewusst, was vor dir verkehrt ist. Auch über dem, was wir in den letzten Tagen getan haben. Es ist uns leid. Und wir begehren von Herzen deine Vergebung. Wir möchten dir danken, dass dein Blut uns frei macht von aller Schuld, die uns anklagt. Wenn wir sie in dein Licht rücken, Wir möchten dir danken, dass wir auch so diesen Gottesdienst beginnen dürfen, mit dieser ganzen Befreiung durch dich. Und dann weißt du, was auf jedem von uns an Sorgen und Lasten liegt. Du weißt, was jeder hergebracht hat an Ängsten und Nöten und an unerledigten Aufgaben. Wir wollen jetzt alle Sorgen auf dich legen, weil du ja für uns sorgst und weil du hörst, was wir dir in der Stille sagen. Wir beten in der Stille. Dafür danken wir dir, Herr, dass du bist bei denen, die zerschlagenen Herzen sind. Amen. Frau zum Hingste spielt uns nun ein Klavierstück. Lese aus 1. Thessalonicher 2, aus 1. Thessalonicher 1, Vers 2 bis 10, auf Seite 214 im Neuen Testament in den ausgelegten Bibeln. 1. Thessalonicher 1, Vers 2 bis 10. Es ist eine bewegende Sache, wenn man erlebt, wie aus dem Heidentum heraus plötzlich eine Christengemeinde entsteht. Nur durch die Verkündigung des Evangeliums. Und das beschreibt Paulus hier noch einmal im Rückblick auf den Besuch, den er in Saloniki, im damaligen Thessalonich gemacht hat. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euch in unserem Gebet und denken unablässig vor Gott, unserem Vater, an euer Wirken im Glauben. Und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir wissen ja, von Gott geliebte Brüder, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht nur im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort unter großer Bedrängnis angenommen mit der Freude, die der Heilige Geist schenkt. So seid ihr ein Vorbild geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn nicht nur nach Mazedonien und Achaia gedrungen, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir darüber nichts mehr zu sagen brauchen. Denn sie selbst erzählen von uns, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinem Sohn Jesus vom Himmel her zu erwarten. Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns aus dem kommenden Zorngericht errettet. Dann singen wir vom Lied Such, wer da will, ein ander Ziel, 249, die Verse 2, 3 und 4. Ein Mann wie Georg Weisel ist nur 45 Jahre alt geworden, aber das erfüllte Leben hat er gefunden. Und das ist wichtig für Sie, dass Sie so auch von Ihrem Leben bekennen können. Und da führt uns auch heute unser Predigttext hin, über den heute überall im Lande gepredigt wird. Johannes 1, Vers 35 bis 42. Seite 98 in den ausgelegten Bibeln. Johannes 1, 35 bis 42. Am nächsten Tag stand Johannes, das ist der Täufer, wieder dort und bei ihm zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die beiden Jünger hörten seine Worte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und sah, wie sie ihm folgten und fragte sie, was sucht ihr?
Sie aber antworteten ihm, Rabbi, das bedeutet, Meister, wo ist deine Herberge? Er sagte zu ihnen, kommt, und ihr werdet sehen. Sie kamen und sahen's und blieben an diesem Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den beiden, die Johannes zugehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Er fand zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das bedeutet der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das bedeutet Fels. Herr, segne dies Wort an uns allen. Amen. Es gibt sehr viele geflügelte Worte, die der Mathematiker Archimedes geprägt hat. Er war ja übrigens auch ein großer Konstrukteur von Kriegsmaschinen, mit denen er auf seine Weise dem Vaterland diente, wie es so immer der Brauch zu sein pflegt. Sie kennen diese Worte, gebt mir einen Punkt und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Oder das andere Wort, das man auch immer noch zitiert, störe meine Kreise nicht. Ich will heute Morgen ein anderes Wort von Archimedes zitieren, den Mathematikern unter uns zum Gruße. Heureka, das ist ein griechisches Wort, ich hab's gefunden. Das geht also bei den Mathematikern auch nicht so, dass sie das immer in den Schoß gefallen bekommen. Sondern für den gelehrten und weisen Archimedes war es wie für alle gescheiden und leistungsfähigen Leute. Da wurde viel gedacht. Und da hat er sich geplagt und gemüht. Nächte ist er wach geblieben. Und er hat natürlich häufig gezweifelt, ob er überhaupt an dieser Stelle noch weiterkommt. Wie lang das bei ihm ging, bis er sein Heureka gerufen hat, das wissen wir leider nicht. Er hat gebangt und gesorgt. Und das ging immer wieder durch eine große Unsicherheit. Aber dann kam der Augenblick und dann konnte er rufen, ich hab's, jetzt hab ich's. Und das war sein Glück und das ruft er allen anderen zu. Und das muss er ihnen mitteilen, ich hab's gefunden, ich hab's jetzt wirklich. Genau so etwas steht hier in diesem Bibeltext. Ich hab's gefunden. Das ruft der Andreas ganz begeistert seinem Bruder Simon zu. Ich hab's, ich hab's. Du musst auch haben. Nach langen Jahren des Zweifels, des Suchens, der Unsicherheit. Ich habe mich gequält und gegrübelt, aber jetzt hab ich's. Warum sagt man bei uns eigentlich immer, das wäre pietistisch? Das ist neutestamentlich. Das haben uns die Apostel mitgeteilt. Das ist doch nicht überheblich gesprochen. Damit will doch der Andreas keinen anderen abwerten und verunglimpfen. Er sagt doch dies nicht, um den anderen zu diskriminieren, sondern er sagt es in der großen Freude, dass sein Suchen zu Ende ist. Seine Unsicherheit ist zu Ende. Und er will die anderen teilnehmen lassen und sagen, ihr müsst jetzt auch finden. Sie kennen das ja im Geschwisterkreis. Man nimmt wenig voneinander ab, obwohl man ja sich sehr immer um die Erziehung des anderen bemüht. Aber gerade deshalb panzert man sich oft so hart gegen das, was der andere sagt. Aber dieses persönlich Erlebte, und noch einmal, gehen Sie doch mit mir in die Schrift, ob das nicht biblisch ist. Dieses ganz persönliche Zeugnis, ich hab's gefunden. Ich habe das entdeckt, was mein Leben wertvoll macht und was mein Leben glücklich macht, was meine Nöte löst. Und übrigens von diesem Ereignis her, sagt Andreas, ist alles bei mir klargestellt. Ich möchte das Ihnen erklären auf dreifache Weise. Man muss darauf gestoßen werden, das ist das Erste. Andreas hat das nicht so schnell entdeckt. Ich weiß nicht, wie alt er war, als er diese Entdeckung machte. Es steht nur da, es sei nachmittags um 4 Uhr gewesen. Aber wie alt er wirklich war, wir können es nicht rekonstruieren. Steht nur da, dass er eine ganze Zeit seines Lebens bei Johannes dem Täufer als Jünger lebte. Er war hinausgegangen an den Jordan, dort stand dieser komische Prediger mit seiner merkwürdigen Kleidung, mit dem Fell, das er umgeschlungen hat, und seiner komischen Speise, der sich von den Feldfrüchten nährte. Wir sagten schon mal neulich hier in der Predigt, dass der Johannes eigentlich so für unsere Jugend ein Idol war. Der lebt alternativ. Der hat einen einfachen Lebensstil und der hat ja auf seine Zeit merkwürdig anziehend gewirkt. Die Leute spürten genau, es ist eine Wende nötig. Man kann immer so weiter wursteln in unserer Gesellschaft, wie das bisher der Fall war. Und viele erkannten, es muss eine Änderung bei mir erfolgen. Das alles hat Andreas mitgemacht. Er war bereitwillig hinausgezogen, um sich dem zu unterziehen. Dazu gehört sehr viel. In seinem Gewissen hat das Predigtwort des Johannes rumort. Und hat gemerkt, es hat keinen Wert, wenn man immer bloß an die anderen appelliert. Ich muss heute mich ändern. Und so wird auch ein Schüler des Johannes und schließt sich ihm an. Er hat doch sicher viel verlassen und aufgegeben. Aber er will hier draußen bei dem Johannes mitmachen. Und er sammelt sich in dieser Johannesgemeinde in der Wüste und schließt sich dem Johannes an. Ein erfülltes Leben. Wenn ich mir heute Christengemeinden ansehe, könnten sie diesen Johannesgemeinden sehr wohl ähnlich sein. Dort hat man erkannt, dass eine Wende nötig ist. Man spürt, dass man Gott dienen muss. Man will fromm sein. Alles ist da. Aber Johannes sagt seinen Jüngern, und darin unterscheidet er sich von vielen Predigern heute, Johannes sagt seinen Jüngern, das ist zu wenig, wenn er bei mir bleibt. Ihm geht's gar nicht darum, dass er seine Freunde sammelt und Gemeinde baut. Das ist dem Johannes gar nicht wichtig. Sondern er schickt seine beiden Jünger, die da gerade bei ihm stehen, weg. Sagt, nicht bei mir dürft ihr bleiben. Das erfüllt euch nicht. Ich möchte Ihnen das sagen, weil vielleicht das Missverständnis sich einschleichen könnte, als ob dies erfülltes Leben wäre. Ich habe doch Frömmigkeit. Ich lebe doch mit anderen zusammen und ich habe doch einiges erkannt, was ich ändern muss. Der Täufer Johannes, der letzte Prediger des Alten Testaments und Prophet, der einen so großen Durchblick hat, der sagt es noch einmal so deutlich als die zusammengefasste Botschaft des Alten Testaments. Des Alten Testaments. Du brauchst Jesus, sonst ist dein Leben leer. Und darum schickt er sie weg. So fromm das alles aussieht, sich draußen bei Johannes in der Wüste zu versammeln, das kann nur Übergangszeit sein. Da! Und dann zeigt er mit seinem Finger hin, keine Sorge, ich werde Sie heute nicht über den Grünewaldfinger unterhalten, das ist schon oft passiert. Dann schickt er sie hin und sagt, da! Du musst dorthin, das brauchst du. Das wollen wir hier in unserem Gottesdienst jetzt tun. Wenn Sie hierher gekommen sind, das freut mich, dass wir heute so eine große Gemeinde sind, noch mitten in den Ferien. Aber das alles ist umsonst und vergebens, wenn Sie nicht dorthin gehen und die Entdeckung machen, ich hab's gefunden. Und wird heute viel über Jesus gesprochen und viele haben eine hohe Meinung von Jesus. Aber Johannes sagt ja, wo der springende Punkt liegt. Siehe, das ist Gottes Lamm. Was soll das für Sie? Sie sind doch kein Schafzüchter und Sie sind doch ein Landwirt. Was fangen Sie denn damit an? Aber das haben diese beiden Johannesjünger damals gleich verstanden, um was es geht. Das Bild war ihnen vertraut, weil sie oft als Kinder hinaufgegangen waren zum Tempel und dann sahen, wie droben auf dem Brandopferaltar die verendeten Tiere liegen, und das hat sie immer wieder erschüttert. Wie diese zarten, weichen Lämmer da lagen. Dieser Schnitt am Hals, wo sie verblutet waren. Und der Vater sagte, das ist alles, damit unsere Schuld gesühnt sei. Nun ist unsere aufgeklärte Zeit ja heute über das weit hinaus. Sie sagt ja, das ist nichts mehr für unsere Zeit und das kann man heute nicht mehr predigen. Dabei leidet unsere Generation wie noch überhaupt keine unter ihrer unvergebenen Schuld. Es ist ja nicht mehr zum Ansehen, wie selbst die unbewältigte Geschichte des Dritten Reiches unser Volk immer wieder unvergeben trifft. Warum legen wir es nicht dorthin, wo es vergeben wird? Und die vielen Versuche, das zu bewältigen, was in unserem Leben selbst drin ist, da sagt man ja, Opfer gibt's bei uns heute nicht mehr. Fast das ganze Handeln des modernen Menschen ist der Versuch, Gott Opfer zu bringen. Ich habe den Verdacht, dass hinter so vielen guten Taten, die man tut, im Verborgenen nur der Versuch steht, sich vor Gott zu rechtfertigen. Man will ein Opfer bringen. Ich bin nicht so, wie ich bin. Ich kann auch anders. Wie wenn da meine Opfer Gott sühnen könnten. Unsere Welt ist voll vom Opfergedanken. Man entschuldigt sich und sagt, naja, das war ja, ich habe mich ja eingesetzt für ein gutes Ziel und meint, das könnte sühnen. Und wir selber sind doch umgetrieben im Gewissen über den vielen Fehlentwicklungen unseres Lebens. Ich glaube auch nicht, dass letztlich heute die Angst vor dem Tod bei den Menschen das Bestimmende sei. Das müsste eigentlich jedes Kind schon wissen, dass man einmal sterben muss. Sondern die große Unsicherheit, habe ich den Frieden Gottes, wenn ich sterbe? Und das ist alles letztlich nur von der Schuld bewirkte Unruhe. Es ist heute wie eine Eisdecke, eine ganz dünne Eisdecke. Und wenn Sie da im Winter drauftreten, dann brechen Sie durch. Und wir geben es uns nur nicht zu, aber im Verborgenen, wenn Sie sich selbst prüfen, dann wissen Sie, wie die Fragen Sie umtreiben, wegen denen sie letztlich keinen Frieden und keine Gewissheit finden, auch im Glauben, weil so viele unbereinigte Dinge in unserem Leben liegen, die uns vor Gott anklagen. Und da ist dieser Ruf des Johannes so wichtig, siehe, da ist Gottes Lamm. Du kannst deine Schuld nicht büßen, du kannst sie nicht abtragen, aber du kannst sie unter dieses Opfer drunter legen. Und es gibt keine Schuld, kein Versäumnis, kein Fehler, kein Vergehen, kein verfehlt gelebtes Leben, das nicht durch das Opfer Jesu vollständig gesühnt würde, dass du ganz frei und los wirst. Es war eine Nachricht, die hat Johannes noch gar nie, der Täufer noch gar nie predigen können, dass es vollkommene Vergebung gibt. Einige von Ihnen waren dabei, wie wir einmal auf der Königstraße ein Erlebnis hatten, wie wir über Schuld und Vergebung sprachen, wo wirklich bei den Zuhörern, die offenbar der Kirche sehr fremd waren, dieses nur lächelnde Kopfschütteln losging. Wie soll das möglich sein, dass Vergangenes nochmal bewältigt werden könnte? Das ist eine wunderbare Heilung unserer, das waren Kassettenrekorder, keine Sorge, das ist die Technik. Wissen Sie, dass eine Heilung erfolgen kann, tief innen, in unseren Verwundungen unserer Seelen, bis in die tiefen psychologischen Vernarbungen unseres Lebens hinein. Wie viele leiden heute noch unter den Auseinandersetzungen mit ihren Eltern, haben Komplexe aus ihrer Schulzeit und aus ihrer Kinderzeit, aus der falschen Erziehung, die ihnen widerfahren ist. Wie heilend könnte das sein, wenn die Verwundungen dort bereinigt werden? Siehe, das ist Gottes Lamm, der Welt Sünde wegträgt. Wenn wir heute immer wieder vor der Versuchung stehen, aktuelle Themen anzugreifen und sagen, müssen wir nicht etwas Aktuelles nehmen, was die Menschen hören wollen, was beschäftigt denn die Menschen heute? Ein aktuelles Thema wäre, der Ölpreis sinkt um die Hälfte. Oder der Urlaub wird aufs Doppelte verlängert. Oder Die Hausfrauen kriegen ab morgen die 40-Stunden-Woche oder die Zeugnisse werden in den Schulen abgeschafft. Das wäre attraktiv. Immer wieder geht es in der Christenbotschaft um diesen Mittelpunkt unseres Lebens. Der ist aktuell, auch wenn er nicht auf den Schlagzeilen der Zeitungen steht. Weil jeder Mensch darunter leidet. Jeder. Es ist vielen noch gar nicht bewusst geworden, wie die Unruhe sie treibt. Siehe, da ist Gottes Lamm. Und wenn man dorthin gestoßen wird, wie die beiden Johannesjünger von ihrem Meister, dann wird man hingeführt, wo man zum neuen, erfüllten, geborgenen Leben hinkommt. Das zweite, und sie kamen. Man muss also tüchtig hingestoßen werden, weil man das von allein nicht merkt. Und weil auch die beiden Johannesjünger gar nicht dachten, dass das die Lösung gibt ihres Lebens. Es ist erzählt hier so anschaulich, wie sie kamen. Sie kamen zu Jesus und dann saßen sie hinten, oder gingen sie hinten hinter Jesus drein und sie hatten offenbar Schwierigkeiten, mit Jesus Kontakt aufzunehmen. Das ist immer so schwierig. Haben Sie auch so Schwierigkeiten gehabt? Ich wusste auch nicht, wie das geht und wie man das macht, obwohl ich in der christlichen Tradition aufgewachsen war. Und sie liefen irgendwie so schüchtern hinter Jesus drein und wenn man sie gefragt hätte, hätten sie gesagt, ach, wir wollen bloß noch mal gucken. Und dann ist Jesus so nett und dreht sich zu ihnen um und fragt sie. Er macht dies ganz leicht. Wenn ein Mensch anfängt, den ersten Kontakt aufzunehmen mit Jesus selbst, er kommt vielleicht aus einer frommen Umgebung heraus, aber er will jetzt zu Jesus selbst, ihn will er haben. Er will es ja finden, dieses Entscheidende, auf das es ankommt. Wir haben neulich hier auch bei der Predigt über den verlorenen Sohn darüber gestaunt. Da er noch ferne von dannen war, sah ihn sein Vater. Dass Jesus spürt und empfindet, wo einer sich suchend aufmacht und ihm entgegengeht. Und das macht es ganz leicht auf einmal. Und er weiß jetzt, was in unserem Herzen an Sehnsucht da ist. Und er geht auf sie zu und er fragt diese beiden, was sucht ihr? Und dann sagen sie so nett, Herr Jesus, wir interessieren uns für deine Möbel. Wo wohnst du? Hast du eine Dreizimmerwohnung oder eine Vierzimmerwohnung? Ist das nicht wieder eine verdeckte Sache? Sie können es gar nicht sagen. Sie bringen es nicht über ihre Lippen. Haben Sie doch Verständnis. Nicht, dass Sie meinen, die Menschen draußen auf den Straßen, die müssten vor uns auf der Straße sagen, wir suchen nach dem Sohn Gottes. Wir suchen nach Vergebung unserer Schuld. Es ist doch immer so, dass wir unsere Fragen sehr verdeckt stellen. Vielleicht ist das ein Gespräch über ganz äußere Dinge. Vielleicht redet mal einer nur und schimpft ein bisschen über die Kirche und dahinter steht ein Suchen, wenn sie es doch merken würden. Was interessiert die beiden, wo Jesus wohnt? Haben sie sich interessiert, ob er in einer Etagenwohnung wohnt oder ein Bungalow oder was hat sie denn interessiert? Sie wollen ein bisschen näher zu Jesus hin. Das war doch der ganze Trick dieser Frage. Und das steht hinter so vielen Fragen. Und wir sind manchmal ungeschickt, weil wir immer an den vordergründigen Fragen stehen bleiben. Und Jesus sagt einfach, komm doch mit. Und warum nahm er sie mit? Was macht er denn? Haben Sie sich da unterhalten über Wohnungseinrichtungen, über Kanarienvogel oder über Teppiche oder was? Da ging es doch bloß noch um ein seelsorgerliches Gespräch. Kommt mit. Und dann nahm er sie in Stübchen mit und hat mit ihnen gesprochen. Er hat ja nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er ging mit ihnen dorthin und hat ihnen gesagt, wisst ihr, des Menschensohn hat nicht ein Haus und geht in Armut einher. Aber dass er Wohnung macht bei denen, die zerschlagenen Herzen sind, das hat er ihnen erzählt. Und dass er vor der Tür steht und bei ihnen anklopft. Dann war es mittags 4 Uhr. Das ist ein Streit um des Kaisers Bad, ob man die Stunde wissen muss. Bestimmt nicht. Viele wissen die Stunde, viele wissen sie nicht, aber was sie wissen müssen, ab jetzt gehe ich ganz mit ihm. Das müssen Sie wissen. Und wenn es heute ist, das müssen Sie wissen. Das können Sie nicht hinschieben und sagen, da bin ich immer noch unsicher. Das ist ein Unterschied einst und jetzt. Und das ist ein Punkt, wo man hinkommen muss, dass man sagt, ich habe es gefunden. Ich habe entdeckt, dass das, was Johannes gepredigt hat, wichtig war, aber mich letztlich nur hingeführt hat zu dem einen Großen, zum Sohn Gottes selbst, in dem alle Fülle Gottes leibhaftig da ist und der nun zu mir kommt und Wohnung bei mir macht. Und das zieht sich ja noch einmal hin, das kommt ja noch einmal in Johannes 14, dass Jesus darauf hinweist, ich will Wohnung bei ihnen machen. Natürlich ging es nicht um die äußere Wohnung, in der Frage ging es wohl um die äußere Wohnung. Und dann fassen diese beiden Zutrauen zu Jesus, das ist Glauben. Warum? Warum glauben die? Wie macht man das? Da wird uns Jesus so groß. Später hat es ja dann der andere, den sie nachher mitangeln, den Petrus, der hat es ja dann gesagt, Herr, wenn du befiehlst, dann kann ich auf den See treten, aufs Wasser, ich werde nicht untergehen. Oder eine andere Frau, die große Sünderin, die hat den ganzen Sack ihrer Sünde einfach niedergelegt bei Jesus. Die hat so ein Vertrauen gehabt und gewusst, Jesus kann das in Ordnung bringen, ich krieg das nicht mehr hin. Und andere, die sind einfach weinend zu Jesus gekommen, die wussten auch nicht mehr wie und haben gesagt, Jesus, nur du. Und dann zogen sie fröhlich ihre Straße. Man kann Glauben nicht erklären. Und ich will jetzt nicht viel Worte um dieses Geheimnis machen. Wo sie sich aufmachen, ich will sie nur hinstoßen, wie Johannes der Täufer. Wo sie sich aufmachen, geht Jesus ihnen entgegen und spricht mit ihnen über den Nöten ihres Lebens. Und spricht ihnen es zu, ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Und sie werden gewiss über den Blutwunden seines Lebens, wo es ihnen zusagt noch einmal, nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Sie werden gewiss und froh. Und sie folgten Jesus nach. Sie wussten, das ist das einzige Jesus. Sie sprachen nicht viel über Himmel und Erde und über Glaubensprobleme und Schwierigkeiten. Sie sagten nur Jesus. Und das ist das Dritte. Und sie fahnden. Man muss hingestoßen werden. Und sie kamen, war das Zweite. Und sie fahnden. Es ist ein ganz persönliches Entdecken. Und wenn Sie dieses Wort persönlich rausstreichen, haben Sie alles zerstört. Es ist ein ganz privates Suchen und Finden bei Jesus. Und das ist eben nicht richtig, wenn Sie meinen, Sie könnten es über Bücher theoretisch im Kopfe machen, wenn es nicht zu einem Suchen Ihres Lebens wird. Wenn es nicht über den aufgebrochenen Fragen Ihres intimsten Lebensbereiches wird. Heute Morgen sind Sie da und haben Ihre Enttäuschungen, Ihre Nöte, Ihren Kummer, Ihre Ängste um Krankheiten, die in Ihnen schlummern, Ihre Fragen, die Sie haben. Und Sie können nur vor Jesus stehen und das bei ihm niederlegen, dem Lamm Gottes, und sich in seine Hand geben und sie fahnden. Und nun geht das so schön weiter, wie der Andreas seinen Bruder aufsucht, mit dem er sich sicher manchmal tüchtig gebalgt hat und geprügelt hat. Wir waren 5 Brüder. Ich glaube, bei uns ging es ganz normal zu. Aber das Schönste ist, wenn man einander Bruderschaft geben kann über dieser Entdeckung. Meinen Sie nicht, das sei es leichter? Die unter uns, die missionieren in ihrer eigenen Familie, wissen, dass dies schwerer ist als alles andere. Machen Sie es wie Andreas. Sprechen Sie doch nicht viel Dinge. Der hat noch gar nicht viel kapiert von der Lehre. Der wusste auch nichts vom jüngsten Tag und wann Jesus wiederkommt und die ganzen Probleme. Er sagt bloß, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. In Amerika haben sie eine große Evangelisationskampagne gemacht. Nur mit diesem Wort, I found it. Ganz großartig. Das ging über die Fernsehwerbung und die Neugierde der Menschen wurde erweckt durch große Plakatwände Und dann konnte man eine Telefonnummer anrufen und dort konnte man jemanden fragen, wie haben Sie es gemacht? Ich fand's. Ich hab's gefunden. I found it. Das ist biblisches Zeugnis. Wenn Sie das weitererzählen würden, wenn Sie das am Montagmorgen, jetzt die, die noch in der Arbeit sind und keinen Urlaub haben, das Ihren Kollegen sagen, ich hab's gefunden. Und dann nicht viel erzählen von Pfarrer und Kirche und nichts von der Dobelstraße und sonst wo, sondern Jesus. Ganz einfach. Darin ist das eben doch kennzeichnend. Und es ist ein Trick des Teufels, dass er dieses Zeugnis von Jesus, das so einfach, so persönlich, so direkt ist, diffamiert. Und das war dem Petrus sicher auch schwer gefallen, dass er das über seinen Bruder erst lernt. Er war später so ein stolzer Mann, der gerne Säule sein wollte. Aber in seinem Leben war der Grund gelegt durch einen Bruder, der ihm den Dienst tat und ihn auf die Fährte gebracht hat. Das ist doch ein Hinweis, dass auch ein Felsenmann wie Petrus, zu dem Glauben nur hingeführt wird durch den Dienst eines schlichten Menschen, durch ein paar Worte, wo es einer sagt und persönlich echt, und so kommen andere zum Glauben. Wissen Sie, wo die Krise unserer Kirche jetzt liegt? Wissen Sie, wo die Krise Ihres Lebens liegt, wann Sie nicht missionarisch sind? Nur Leute, die selbst gefunden haben, können anderen weitererzählen. Aber Sie sollen finden und dann weitererzählen, Ihr ganzes Leben lang. Und es ist gar nicht kompliziert. Sie brauchen keinen Kurs und keine Anleitung dazu. Ich möchte Sie fragen zum Schluss in dieser Predigt, bringen Sie andere zu Jesus? Sagen Sie es doch, ich habe ihn gefunden. Jesus sieht auch den Petrus, wie er kommt, sehr rasch und sagt, du. Unsere Väter haben uns das Wort mitgegeben, so war es als bei den Stuttgarter Vätern auch des CVJM, von denen ich das oft gehört habe. Was nicht per du geht, das geht per du. Das verfliegt. Was im Zeugnis nicht auf den Menschen zielt und auf sein Herz, das ist weg. Komm doch zu Jesus und bring andere zu Jesus. So einfach zeigt es uns Johannes hier in seinem Evangelium am Anfang. Und da werden Menschen zugeschmiedet als Werkzeuge, die später Jesus braucht als seine Apostel. Und das will er auch in unseren Tagen tun und das geschieht auch heute. Gäbe es Gott auch unter der Verkündigung dieses frohen Evangeliums heute Morgen, dass Menschen Leben finden, fröhlich werden, sagen, ich hab's jetzt. Und wenn andere dann sagen, hast du so sicher in der Tasche? Sagt, Jesus hat mich in der Tasche. Er hat mich angenommen. Ich gehöre ihm im Leben und im Sterben und da gibt's nichts mehr, was dies zerstören könnte, weil seine Hand mich fest umklammert. Ich will nur, dass es alle wissen. Komm doch zu Jesus. Amen. Wir singen vom Lied, bei dir Jesu will ich bleiben, stets in deinem Dienste, stehen 279 die ersten drei Verse.
Thank you.
beten. Herr Jesus, jetzt wollen wir nur noch vor dir stehen. Und das ist gut, dass du alles weißt und kennst, dass wir nur noch das sagen müssen, Vater und Herr Jesus, wir haben vor dir gesündigt. Aber du nimmst uns an, weil du für solche Leute wie uns gestorben bist. Und dann gilt uns dies jetzt, dass dein Frieden mit uns geht, dass du Wohnung machst bei uns, auch bei dem unter uns, der bedrückt und beladen und beschwert ist und so wenig Hoffnung hat. Wo du zu uns kommst, ist unser Leben von der Sonne überstrahlt und in dein Licht getaucht. Dann bitten wir dich, dass du all das andere auch noch löst, was uns beschwert und was uns Not macht. Dir bringen wir die Aufgaben, in denen wir stehen, unsere Verpflichtungen. Du kannst hier uns zum Segen setzen für viele. Tu du dies auch durch unsere Gemeindearbeit, durch das Waldheim. Wir möchten dir danken für die erste Woche. Sei du auch in der nächsten Woche da und segne du die ganze Arbeit, die dort geschieht. Wir möchten dich für unsere Stadt bitten, dass doch viele Menschen dein Evangelium verstehen, dich erkennen und an dich glauben. Wir möchten dich für unser Volk und die ganze Welt bitten. In allem Unfrieden, in aller Not, wirtschaftlicher Not und Hunger und Elend, lass uns doch das gelingen, dass wir zeichenhaft deine Liebe darstellen können und Menschen dadurch auf dich aufmerksam machen. Wir möchten dir danken, dass du dies immer wieder tust. Aber gib du große Aufbrüche und neue Erweckungen, dass noch viele Menschen selig werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun singen wir noch den vierten Vers vom Lied 279. Gehen wir auf unsere Gemeindefreizeit nach St. Moritz. Wir sind sehr dankbar, dass zwei Brüder hier predigen. Zuerst Eberhard Bauer, Kandidat der Theologie aus dem Bengelhaus, und dann Pfarrer Eberhard Geiser. Wir sind sehr dankbar, dass Sie hier einspringen. Anders als auf unserem Notizenzettel steht, wird es am 9. August sein. Da haben wir vertauscht auf meine Bitte hin. Dort werde ich predigen. Ich bin da wieder zurück von St. Moritz. Dafür wird Hans-Joachim Baumann, auch ein Kandidat der Theologie aus dem Bengelhaus, der gerade in seinem Examen steht, dann am Sonntag darauf predigen, am 16. August. Das ist also vertauscht. Da an diesem oder Mitte August ich nach Äthiopien gehe, diese kahle Highwood-Kirche, die wir auch auf diesem Blatt Informationen zur Fürbitte von Hilfe für Brüder ja schon erwähnt haben und auch beschrieben haben, hat mich eingeladen, wegen weiterer Hilfsmöglichkeiten doch einmal zu sprechen. Und ich bin nun froh, dass diese Reise geplant werden kann. Es sind noch ein paar äußere Umstände zu klären. Auf dem Flug habe ich nur den 21. Platz auf der Warteliste. Aber wir denken, wenn der Herr will, wird es auch noch gelingen können. Es liegt mir sehr daran, diese ganz stark wachsende Kirche zu besuchen. Eine evangelische Kirche, wo 1927 der erste Missionar hinkam. Und heute sind es 800.000 Gemeindeglieder. In diesem Staat unter einer Militärregierung im sozialistischen System. Und darum hat man da etwas vertauscht, nur dass sie nicht durcheinander kommen mit den Predigtdiensten. Ich werde dann, auch das steht nicht auf dem Notizenzettel, am letzten Sonntag im August, wenn alles klappt, werden wir so eine Missionsmatinee machen, wieder mit Mittagessen, werde ich dann gleich berichten. Ich werde zum 23. August wieder zurück sein, zu diesem Sonntag. Es ist also nur der eine, der 15. August. Auch noch etwas ungewiss ist ein Dienst, um den ich Sie bitte, zur Mitarbeit. Die Bücher von der Hofacker-Konferenz liegen seit letzten Dienstag gedruckt, aber noch nicht gebunden beim Buchbinder. Und er hat mich ein bisschen hingehalten und hat gesagt, er könne mir nicht fest zusagen, ob das auf Freitag klappe. Jetzt, wer uns helfen kann, da müssen vielleicht 4.000 Umschläge gefüllt werden. Kinder haben sie schon beklebt und mit den Adressenfeldern. Aber wer da noch helfen kann am Freitag, es wäre gut, wenn Sie meiner Frau die Ihre Telefonnummer hinterlassen, damit man sie notfalls auch abbestellen kann, wenn das nicht klappt. Sonst würden wir am Freitagmorgen das machen. Wir wären also froh, wenn einige, die da kommen könnten, die nicht Dienst haben oder auch Kinder oder so, aber auch Erwachsene, da wären wir sehr dankbar, damit das an einem Vormittag hinausgeht. Die Leute warten ja drauf, die diese Bücher bei der Hofacker-Konferenz bestellt haben. Noch ein letztes zu unserem Opfer heute. Kennen Sie Ouagadougou? Ja, wir haben immer so viel mit dem Ausland zu tun. Ich will immer wieder darauf hinweisen. Bei uns in Deutschland gibt es wirklich wenig Not. Und auch in unseren Kirchengemeinden ist durch die Kirchensteuer so viel gesichert und abgedeckt. Auch das soziale Netz ist so weit geflickt und dicht, dass man ja heute sich wundert, welche Leistungen bezahlt werden können, selbst wenn Menschen obdachlos sind und so weiter, wenn sie Asyl suchen. Das ist ja bewegend, wie sie Hotelzimmer bekommen. Auch in der Diakonie wird über die Sozialhilfe ungeheuer viel ausgeglichen. Wenn man dann weiß, was draußen in der Welt an großer Not herrscht, bedingt auch durch die große Inflation, die herrscht. Ouagadougou ist die Hauptstadt von Obervolta. Dort ist eine evangelische Gemeinde, die kam in einem Lehmhaus zusammen. Dort hatten knapp 30 Leute Platz. Und die bitten ihnen, die Baumaterialien zu beschaffen. Das ist ein Projekt im Rahmen der landeskirchlichen Opfer, wo wir uns verpflichtet haben, bei dieser Kirche etwa 2.500 Mark zu übernehmen. Das wollen wir heute durch unser Opfer tun, diesen Kirchbau in Obervolta, einem sehr armen Land in der Sahelzone. Und die Christen haben selber von ihren wenigen Gaben zusammengelegt, aber das reicht lange nicht, gerade weil Zement und so weiter sehr teuer ist in diesen Ländern. Wenn Sie auch immer an diese Namen, die an unserem Ohr aufklingen, fürbitten, denken, das ist auch sehr wichtig. Wo überall in der Dunkelheit der Welt Jesus seine Gemeinde baut, das ist eine wesentliche Entwicklungshilfe. Wenn Christen auf einmal dort sind, die frei werden von sich und dienen, beginnen und in ihrer Umwelt etwas von der Herrlichkeit Gottes weiter strahlen lassen. Was bedeutet dies für ein Land in solcher Not? Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.